Geist und Gottesdienst. Das ist das Thema heute und passend zum Pfingstfest. Wir haben es eben schon gehört, das Pfingstfest, die Erinnerung daran, an den Tag, an dem Gott nach biblischer Überlieferung seine Gemeinde gründete. Wann genau ist dieser Tag? Gott hat seine Gemeinde schon zu alttestamentlicher Zeit gegründet, die Gemeinde des Volkes Israel, nämlich am Fuß des Berges Sinai, als er dort seine Gemeinde Israel versammelt hat und zu seinem Volk gemacht hat und sie in seinen Bund mit hineingenommen hat. Er hat mit ihnen den Bund geschlossen, gesagt, ihr sollt mein Volk sein, ich will euer Gott sein. Und daran erinnert bis heute das jüdische Pfingstfest, auf Hebräisch Shavuot genannt. Und dann lesen wir eben im Neuen Testament, dass Gott genau an diesem Fest, weil es eben das Fest der Gründung der Gemeinde ist, seinen Heiligen Geist auf die Jesus-Nachfolger sandte. Und so heißt es dann, mehr als 3000 Personen zu seiner Gemeinde hinzugefügt werden. Und deswegen ist Pfingsten in der christlichen Tradition bis heute nicht nur das Fest der Gemeinde, sondern eben auch das Fest des Heiligen Geistes, weil beides untrennbar zusammengehört. Und das passt deswegen auch gut in unsere Predigtreihe, die wir gerade haben über den Heiligen Geist. Heute der vorletzte Sonntag in dieser Reihe, in der wir über das Thema Geist und Gottesdienst reden wollen. Was hat der Heilige Geist mit unserem Gottesdienst zu tun, den wir hier feiern? Und die Antwort ist alles. Weil unser Gottesdienst ohne den Heiligen Geist überhaupt nicht lebensfähig wäre. Und weil unser Gottesdienst ohne den Heiligen Geist ehrlich gesagt überflüssig wäre wie ein Kropf. Und es ist ganz spannend, ich weiß nicht, wer von euch das verfolgt. In der evangelischen Kirche wird seit etwa 10 Tagen heiß darüber diskutiert, ob und warum wir überhaupt noch Sonntagsgottesdienste brauchen oder feiern sollten. Ob der Gottesdienst notwendig oder eigentlich überflüssig ist. Anlass für diese Diskussion oder der Start war der Artikel einer prominenten evangelischen Pfarrerin vor 10 Tagen in der Wochenzeitung Die Zeit mit der provokanten Überschrift »Schafft den Gottesdienst ab«. Und sie schreibt in diesem Artikel, die Kirchen klammern sich hier an ein wöchentliches Ritual, das kaum noch jemanden reizt. Die Zeit ließe sich doch besser nutzen. Der Gottesdienst diene letztlich nur der Inszenierung einer Volkskirche, die es längst nicht mehr gibt. Ihr Vorschlag deshalb, würdevoll einen Schlussstrich setzen und damit Zeit und Energie freizusetzen, die die Kirche anderswo besser brauchen könnte. Alternativen könnten zum Beispiel sein, der Dienst am Nächsten, der Einsatz für die Schöpfung, aber auch zum Beispiel eine biblische Weinprobe, ein Jazz-Gottesdienst, ein feministisch-theologischer Lesekreis, oder auch mal ein Worship-Abend. Was auch immer denen gefällt, wie sie es schreibt, die sich dadurch erbaut fühlen. Dieser Artikel, man kann es sich denken, hat eine breite Reaktion hervorgetreten, bis in höchste Kirchenkreise hinein, Zustimmung und Widerspruch in allen möglichen gesellschaftlichen und auch kirchlichen Medien. Der Cheftheologe der EKD zum Beispiel, der Gottesdienstabteilung in der EKD, Entschuldigung, hat letzten Sonntag mit einem Gegenartikel gekontert. Titel: Der Gottesdienst muss bleiben. Der Sonntagsgottesdienst muss bleiben. Und er mahnt dazu, man soll doch bitte schön auch das Karge und Kümmerliche lieb haben. Er wirbt für Gottesdienste mit Psalm, mit Paul Gerhardt und Psalm, aber auch für Whisky-Tasting-Worship am Freitagabend. Ein Journalist der Zeit dagegen jammert, gerade an Pfingsten wäre es in den Kirchen unerträglich. Nämlich dann, wenn diese versuchten, besonders zeitgemäß zu sein. Und jetzt kommt ein Zitat, Achtung, das tut weh. Da werden Partyzelte in Parks geschleppt, Bierbänke mit Kreuzen vollgestellt und irgendeine Lobpreisband verzapft mit durchgeschlagenen Akustikgitarren und dem verbotsverdächtigen Klopfzeicheninstrument Cajon, Klammer auf, diese nervigen Rappelkisten zum Draufsitzen. Also irgendeine Lobpreisband verzapft grauenerregenden Christenpop. Dieser Journalist wünscht sich stattdessen ganz einfach eine ordentliche Predigt, eine traditionelle Altardekoration Und dann fragt er, ob es vielleicht in seiner Umgebung irgendwo noch eine, Zitat, nette evangelische Gemeinde gibt, die sich im witterungsbeständigen Schiff einer Feldsteinkirche trifft und wo er in Ruhe 15 Strophen »Geh aus, mein Herz« und »Suche Freud« mitsingen kann. Kurzum, ein Gottesdienst, wo er als Unkundiger und nicht Kirchenkundiger einfach alles so mitmachen kann, wie es sich gehört. Auch wenn er dann bemerkt, dass es ihn ein bisschen an ein psalmodierendes Untotenkollektiv erinnert. Ein prominenter Pfarrer und Influencer aus Sachsen wirbt in der Kirchenzeitung Chrismon dafür, das ist alles in der letzten Woche gewesen, dass man im Gottesdienst nicht nur die Meinung von anderen Leuten hören sollte, das könnte man schließlich überall, sondern bitteschön wenigstens irgendetwas über Gott hören sollte. Eine Kirche in Heidelberg wirbt mit besonderen Taylor Swift-Gottesdiensten, um den Gottesdienst wieder attraktiv zu machen. Und dann hat sich auch noch der Bischof von Württemberg höchst selbst zu Wort gemeldet, einen kämpferischen Artikel in der Zeitschrift Zeitzeichen geschrieben und dafür geworben, bitteschön den klassischen Gottesdienst doch nicht aufzugeben. Gründe unter anderem, er stiftet doch Gemeinschaft und außerdem gibt es doch so viele Menschen, die ihn mit viel Kompetenz und Engagement vorbereiten und gerne feiern. Es ist eine höchst spannende Diskussion um den Sinn und Zweck von Gottesdienst und das Wesen von Gottesdienst, die sich da in den letzten Tagen hochgeschaukelt hat. Mal gucken, wo das noch hinführt. Ich finde sie vor allen Dingen deshalb interessant, weil in diesen ganzen Artikeln deutlich wird, wie unterschiedlich die Erwartungen an einen Gottesdienst sind. Was Leute überhaupt von einem Gottesdienst erwarten und sich da wünschen. Die einen wünschen ein attraktives und zeitgemäßes Programm, die anderen wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden, alten Ritualen folgen oder eben eine ordentliche Predigt hören oder irgendetwas über Gott lernen. Wieder andere suchen Gemeinschaft oder haben eben Freude daran, sich für etwas Gutes zu engagieren. Und da stellt sich die Frage, warum seid ihr eigentlich hier heute Morgen? Warum kommt ihr eigentlich in einen Gottesdienst? Was erwartet ihr denn von einem Gottesdienst? Und wann geht ihr am Sonntagmittag nach Hause mit dem Gefühl, dieser Gottesdienst war wirklich das, was er sein sollte? Dieser Gottesdienst hat mich bewegt, hat mich verändert und es ist das passiert, wofür ich heute Morgen hierher gekommen bin. Was ist das bei euch? Ich möchte heute Morgen der langen Reihe von Vorschlägen und Rezepten zur Gottesdienstverbesserung und Optimierung nicht noch ein weiteres hinzufügen. Ich möchte ganz bewusst nicht fragen, was können wir denn bitte schön noch machen, um unsere Gottesdienste noch attraktiver, noch einladender, noch perfekter, noch runder, noch voller zu machen. Sondern ich möchte umgekehrt fragen, was müssen wir vielleicht lassen, um für Gott mehr Raum zu geben in unseren Gottesdiensten. Vielleicht geht es ja gar nicht so sehr darum, was wir machen können, sondern was Gott machen kann. Und wie wir es als Gemeinde schaffen, ihn machen zu lassen, statt immer gerne alles machen zu wollen. Was mich beim Lesen all dieser ganzen Artikel und Vorschläge und Rezepte und Konzepte irritiert hat, ist, wie wenig insgesamt die Rede davon ist, was eigentlich Gott tut in unseren Gottesdiensten und wie er wirkt. Und das ist dann letztlich die Frage nach Geist und Gottesdienst, um die es ja heute in dieser Predigtreihe geht. Geist und Gottesdienst. Passend zum Pfingsttag. Ich glaube, dass das Überleben und überhaupt das Leben unserer Gottesdienste davon abhängt, wie viel Raum wir lassen für das Wirken des Geistes Gottes. Und ich möchte heute Morgen als Predigttext nicht, wie online angekündigt und im Predigtplan, den 1. Korintherbrief nehmen, der kommt auch noch vor, sondern ich möchte früher anfangen mit einem Text aus dem Alten Testament, der eigentlich, finde ich, die Grundlage ist für alles, was wir unter Gottesdienst verstehen und was dann auch im Neuen Testament über Geist und Gottesdienst gesagt wird. Und zwar ist das die Beschreibung des allerersten Gottesdienstes im Tempel von Jerusalem. Sozusagen die Mutter aller Gottesdienste in der Bibel. Ich liebe diesen Text, weil er für mich alles widerspiegelt, was Gottesdienst eigentlich im Kern ausmacht. Er ist für mich das Modell, das ich vor Augen habe, wenn ich Lobpreiszeiten vorbereite hier im Christustreff oder anderswo, wenn ich mich auf einen Gottesdienst vorbereite oder auch wenn ich unterwegs bin, um irgendwo über Gottesdienst und Lobpreis zu reden, was immer mal wieder der Fall ist. Denn das, was hier in diesem Bibeltext passiert, ist sowas wie ein Leitbild für mich dafür, was eigentlich Gottesdienst ist. Ich lese den Text mal vor. Er steht im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 5, Verse 11 bis 14. Vorher wurde da ein paar Kapitel lang erzählt, wie der Tempel gebaut wurde von Salomo und dann auch eingerichtet wurde, dekoriert wurde, geschmückt wurde. Und jetzt ist also endlich der erste Tag des ersten Gottesdienstes gekommen. Die Priester haben vorher noch mit viel Tamtam die Bundeslade in das Allerheiligste im Zentrum des Tempels hineingebracht und sie dort abgestellt hinter einem Vorhang. Diese Bundeslade ist ja ein Sinnbild dafür, für die Gegenwart Gottes in seinem Tempel, aber auch die Gegenwart Gottes mitten im Gottesdienst. Sie ist sowas wie der symbolische Thron Gottes, der Ort, an dem Gott wohnt und gegenwärtig ist, wenn sein Volk zusammenkommt, um ihn zu feiern. Haben sie also die Bundeslade in dieses Allerheiligste gestellt. Und jetzt beschreibt der Text, wie die Priester wieder herauskommen aus dem Heiligtum und der Gottesdienst beginnt. 2. Chronik 5, Vers 11. Und die Priester kamen wieder heraus aus dem Heiligtum. Alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, egal zu welchen Abteilungen sie gehörten. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, Zitat Liedtext, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht mehr zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus Gottes. Was passiert hier eigentlich? Ich mache das gerne mit einem kleinen Bild deutlich, das ich heute auch mitgebracht habe. Es sind insgesamt drei Dinge, die hier passieren. Und das sind für mich gleichzeitig drei wichtige Aspekte des Gottesdienstes, wie wir ihn feiern. Es beginnt mit dem Satz, alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt. Was ist damit gemeint? In der Bibel gibt es da viele verschiedene Zeremonien und Riten, mit denen man sich so als Priester auf einen Gottesdienst vorbereitet. Da gehen wir jetzt nicht ins Detail, aber im Kern geht es dabei ja darum, dass man sich heiligt. Und zwar jeder Einzelne, der da ist. Heiligen, das heißt in der Bibel, sein Leben auf Gott ausrichten. Sein Leben in Einklang zu bringen mit Gottes Wesen. Gott sagt einmal, ich bin heilig und deswegen sollt ihr auch heilig sein. Heilig, heiligen heißt die Beziehung zu Gott suchen. Das, was meine Beziehung zu Gott stört, ausräumen. Das ist offensichtlich das, womit Gottesdienst anfängt. Und in meinem Bild stelle ich das mal da mit dem Symbol des Herzens. Da beginnt es. Gottesdienst ist nicht in erster Linie ein Programm auf der Bühne oder eine Veranstaltung in der Kirche. Oder ein Angebot, das wir machen, sondern es ist eine Haltung unseres Herzens. Und deswegen kommt an diesem Punkt auch schon das Wirken des Heiligen Geistes ins Spiel. Denn wie heiligen wir denn unser Leben, indem wir Raum schaffen für die Heiligkeit Gottes in unserem Leben, für den Heiligen Geist in unserem Herzen? Es ist der Heilige Geist in uns, der uns überhaupt erst fähig macht dazu, Gott zu erkennen. Und zu verehren, zu ihm zu beten, für ihn zu singen. Kurzum, es ist der Heilige Geist, der uns überhaupt in die Lage versetzt, Gottesdienst zu feiern. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn, heißt es so schön im Psalm 150. Und mit Odem, ist ein bisschen altes Wort, ist hier der Lebensatem Gottes gemeint. Sein Geist, den er uns bei der Schöpfung eingehaucht hat und bis heute jeden Tag neu einhaucht. Ohne diesen Geist in uns könnten wir nicht leben. Ohne diesen Geist in uns könnten wir Gott auch nicht loben oder anbeten. Und deshalb gäbe es ohne diesen Geist in uns keinen Gottesdienst. Paulus schreibt in 1. Korinther 12, Vers 3, niemand könnte sagen, Jesus ist Herr, außer durch den Heiligen Geist. Oder im Römerbrief, Kapitel 8, da schreibt er, der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wüssten sonst gar nicht, was wir beten sollten oder wie es sich gebührt zu beten, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Und im gleichen Kapitel, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Denn der Gottes Geist selbst gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder sind. Und da sehen wir, das Entscheidende passiert hier im Dialog zwischen Gottes Geist und unserem Geist. Da fängt Gottesdienst an in unserem Herzen. Und vielleicht liegt hier ja schon ein Kernproblem von so vielen guten Gottesdienstkonzepten und Rezepten. Weil echter Gottesdienst nicht da beginnt, wo wir planen und vorbereiten. Er beginnt da, wo wir unser Herz öffnen für Gottes heilende und heiligende Gegenwart. Und, Achtung, aufgepasst, dafür ist nicht das Gottesdienstteam zuständig. Das kann man mit der besten Gottesdienstplanung nicht machen. Das kann man übrigens auch nicht in Church Tools eintragen. Dafür bist du ganz persönlich zuständig, wenn du dich sonntags auf den Weg machst hier in den Gottesdienst. Und deshalb beginnt man auch in der evangelischen Kirche jeden Gottesdienst, zumindest hier in Hessen, jeden Gottesdienst mit diesem alten Lied: Komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen mit dem Feuer deiner göttlichen Liebe. Weil da Gottesdienst anfängt, in meinem Herzen, in deinem Herzen. Aber dann kommt im Bibeltext noch etwas Zweites hinzu, nämlich, dass das, was in unseren Herzen ist, auch seinen Ausdruck findet im gemeinsamen Feiern, in äußeren Formen. Hier im Bibeltext wird vor allen Dingen die Musik beschrieben, aber wenn man genau hinhört, auch Kleidung, Raum, Architektur, Lob und Dank und alles andere. Ich lese nochmal vor. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar, mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. Bei ihnen waren 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. In meinem kleinen Bild steht die Musik stellvertretend für all das, was wir im Gottesdienst tun und gestalten. Ein Fachwort dafür ist die Liturgie, also alles, was wir so machen, um Anbetung und Gottesdienst auszudrücken. Lobpreis, Gebet, Tanzen, wie wir es eben hier gesehen haben und was noch alles dazu kommt. Das, was in unserem Herzen ist, findet Gestalt in dem, was wir tun, sagen, singen und beten. Und wie man sieht, gibt es hier so ein Hin und Her, eine Wechselbeziehung zwischen unserer Herzenshaltung und dem, was wir dann äußerlich tun und wie wir uns verhalten. Das, was in unseren Herzen ist, will sich Ausdruck verleihen, findet Ausdruck in den Liedern, die wir singen und den Gebeten, die wir sprechen. Und gleichzeitig ist es auch andersrum. Die Lieder, die wir singen und die Gebete, die wir beten, verändern auch unser Herz. Und auch hier spielt deswegen der Heilige Geist eine wichtige Rolle. Wenn die Formen in unserem Gottesdienst nicht nur einfach Programmpunkte sein sollen, die wir dann abspulen, einen Minutenplan, durch den wir durchhecheln, sondern wenn wir ins Neue Testament gucken, dann sehen wir, dass Paulus immer da, wo er von Gottesdienst schreibt, mit dem Heiligen Geist anfängt. Es ist zum Beispiel der Heilige Geist, der überhaupt unsere Lieder und Gesänge in uns zum Klingen bringt. Kann man nachlesen, Beispiel in Epheser 5, Vers 18 und 19. Da sagt Paulus, lasst euch nicht mit Wein volllaufen. Das führt nur zu einem unordentlichen Charakter. Lasst euch stattdessen vom Geist erfüllen. Da haben wir diese Idee der Geisterfüllung. Und dann kommt daraus, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank Gott dem Vater allzeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ähnlich ist es dann auch in dem Text im 1. Korintherbrief, der eigentlich heute als Predigttext vorgesehen war, weil hier Paulus ausführlich eine Versammlung von Christen in Korinth beschreibt. Und auch da ist das Erste, was er sagt, 1. Korinther 14, streckt euch aus nach dem, was der Geist gibt. Streckt euch aus nach den Gaben des Geistes, sucht nach der Erfüllung mit dem Geist. Und dann beschreibt er, wie diese Erfüllung mit dem Geist sich auswirkt im Gottesdienst, wie er den Gottesdienst bereichert und prägt. Der eine singt ein Lied, das vom Geist eingegeben ist. Die andere hat ein Sprachengebet oder ein Wort der Weisheit. Der oder die dritte spricht ein prophetisches Wort und dann singt wieder jemand einen Psalm. Und das alles sind Geschenke des Heiligen Geistes, die in unserem Gottesdienst Raum haben sollen. Deswegen ist der Gottesdienst eigentlich eine Entfaltung dessen, was der Heilige Geist hineinlegt. Und dann kommt in unserem Text plötzlich und ein bisschen überraschend noch eine dritte wichtige Komponente hinzu. Und das ist eine, die dann alles verändert. Ein Game Changer, wie man so schön sagt. Ich lese es nochmal vor. Als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiel erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Gottes Gegenwart erfüllt das Haus. Und dafür steht in meinem Bild hier diese Wolke der Herrlichkeit. In der Bibel beschrieben als eine sichtbare, spürbare, offensichtlich auch physische Gegenwart, weil man konnte den Raum nicht mehr betreten oder man konnte nicht mehr auf seinen Füßen stehen. Es ist nicht ganz klar, was gemeint ist, weil diese Wolke da war. Im Neuen Testament wird sie als der Heilige Geist bezeichnet. Was passiert hier also? Während wir feiern, bricht Gottes heilige Gegenwart herein und sie erfüllt alles. Und ich stelle das gerne immer mit diesen Pfeilen in alle Richtungen dar, ja, die immer in beide Richtungen gehen. Also von unserem Herz aus, wir öffnen unser Herz für die Gegenwart Gottes. Und gleichzeitig erfüllt und verändert die Gegenwart Gottes unser Herz. Wir singen unsere Lieder zu Gott hin, als Lobpreis- und Anbetungslieder. Und gleichzeitig erleben wir, wie Gott unsere Lieder erfüllt und verändert durch seinen Heiligen Geist, wenn wir uns vom Geist leiten lassen. Es geht immer in beide Richtungen. Und dann passiert hier im Text etwas, was ich immer so ein bisschen witzig finde und gleichzeitig eine ganz, ganz tiefe Erkenntnis ist für alle, die Gottesdienst planen oder an Gottesdiensten teilnehmen. Es heißt, dass Gott den Raum mit seiner Gegenwart so spürbar erfüllt, dass die Priester nicht mit ihrem Dienst fortfahren konnten. Wörtlich sogar, dass sie nicht mehr auf ihren Füßen stehen konnten. Gott übernimmt die Regie. Der sagt hier, Church Tools hin oder her, jetzt bin ich mal dran. Und uns wird die Regie damit aus der Hand genommen. Das tut weh, das macht man auch gar nicht so gerne. Aber es heißt ja nicht, dass was wir geplant haben und was sozusagen, was, wo wir Gott eingeplant haben, sondern umgekehrt. Das, was Gott geplant hat, ist das, worauf es im Gottesdienst am Ende ankommt. Unser ganzes Programm ist eigentlich nicht, hoffentlich, nicht mehr als eine gute Vorbereitung auf das Wirken Gottes. Wir bauen eine Plattform, wir öffnen einen Raum, aber eigentlich möchten wir in unserem Gottesdienst, dass Gott die Regie übernimmt, dass er an uns handelt, dass er uns erfüllt, dass er uns verändert. Dafür feiern wir eigentlich Gottesdienst. Und ja, das fällt schwer, besonders dann, wenn man an der Planung beteiligt ist. Und ich spreche aus Erfahrung als Lobpreisleiter. Man bereitet sich so gerne, so schön vor und dann übt man alles. Und dann kommt Gott dazwischen und sagt, vielleicht haben wir was anderes vor. Und dann sagt man, ja Gott, du weißt aber nicht genau, welche zweiten Stimmen wir abgesprochen haben und so. Ne? Aber naja, so, okay. Und der Minutenplan drängt, ne? Aber dann kommt die Gegenwart Gottes. Gottes Geist sagt, lass mich doch einfach machen. Lass doch mal los von deinem inneren Fahrplan, von deinen Erwartungen. Was du von einem guten und attraktiven Gottesdienst oder von einem perfekten Gottesdienst erwartest. Man sagt ja immer heute, na, es muss nicht perfekt sein, aber schon exzellent. Ja? Gott sagt, gib mir doch einfach Raum und Wirken, zum Wirken. Und diese Begegnung mit dem lebendig gegenwärtigen Gott ist dann auch das, wovon Paulus im 1. Korinther 14 weiterschreibt. Er sagt, wenn ihr da alle zusammen seid und der eine hat ein Lied und der andere eine Prophetie, der dritte eine Sprachengebet und der vierte vielleicht eine Auslegung und dann teilt ihr das miteinander, dann bekommt der Geist Gottes Raum. Und dann schreibt er in Vers 25, wenn dann jemand von der Straße reinkommt, der mit Glauben nichts zu tun hat, dann wird er sich umsehen und wird erstaunt ausrufen, wahrhaftig, Gott selbst ist hier am Werk, mitten unter euch. Und dann heißt es da, dann würde er niederfallen und Gott anbeten. Was kann man sich Besseres wünschen von einem Gottesdienst? Das ist doch eigentlich das, was wir uns wünschen. Nicht ein tolles Programm, perfektes Styling oder exzellentes Styling, nicht schlaue Gedanken oder gute Unterhaltung, sondern eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Musik, die von Gottes Geist erfüllt ist und die unser Herz verändert. Worte, die von Gottes Geist gesprochen werden und unser Leben verändern. Und dann diese Wolke der Gegenwart Gottes, die den Raum erfüllt und die Regie übernimmt und uns verändert. Und als CT sind wir schon länger dran, uns zu fragen, wie können wir das hinkriegen, dass das auch hier in unseren Gottesdiensten so passiert und dass wir dafür mehr Raum schaffen können. Wir haben ja auch nur begrenzte Zeit. Aber trotzdem fragen wir, wie können wir da rauskommen aus so einem engen Korsett eines Gottesdienstprogramms, wo man ja auch vielleicht vorher wissen will, was geplant ist und passiert. Aber wie können wir Raum schaffen für solche Gottesbegegnungen, wie sie in der Bibel beschrieben werden? Und ihr habt es auch gemerkt, dass wir in den letzten Wochen noch mal ein bisschen was ausprobiert haben. Und das machen wir auch heute wieder so, dass wir sagen, wir wollen in der Lobpreis- und Anbetungszeit ganz bewusst auch hören auf das, was Gott in die Gemeinde hineinspricht und wirkt. Wir glauben daran, dass Gott zu Einzelnen von uns reden kann, dass er uns ins Herz Bibelverse gibt oder prophetische Worte oder Bilder. Und wir wollen euch ermutigen, diese dann auch zu teilen. Vielleicht sind sie nicht für dich persönlich, sondern vielleicht sind sie für jemand anders wichtig. Und wenn du denkst, so, ich habe da was gehört oder gesehen, damit kann ich gar nichts anfangen, aber dann gibst du das weiter. Und jemand anders sagt, Mann, jetzt ist mir Gott begegnet. Ja, und vielleicht ist er derjenige, der hier dann niederfällt und sagt, Gott ist wirklich unter euch. Und er fängt an, Gott anzubeten. Und wir wissen es nicht. Wir machen das hier immer so, dass ihr diese Dinge, wenn ihr sie hört oder teilen wollt, nicht einfach so aufsteht, sondern dass die Katja gleich hier zwischen den beiden Räumen sein wird. Und ihr könnt da hingehen und ihr das mitteilen. Ihr sagen, was ihr weitergeben wollt und sie guckt dann, an welcher Stelle im Gottesdienst das, sie das weitergeben kann und so hoffen wir, dass ihr dann auch darauf reagieren könnt. Es gibt auch das Gebets- und Segnungsteam, die euch da dann zur Verfügung stehen, wenn euch einen so ein Wort von Gott anspricht und sagt, oh, ich glaube, da hat Gott mich gerade so leise angestupst, ja, mit diesem Wort, dann geht doch zu dem Gebetsteam, die warten auf euch und die freuen sich, wenn sie dann noch für euch beten und euch segnen können. Das ist die Art von Gottesdienst, die wir uns wünschen, ein Gottesdienst, wo unser Herz, unser Programm und auch Gottes Gegenwart in so einem dynamischen Dreieckswechselspiel miteinander sind, wo wir einander Anteil geben an den Gaben, die wir empfangen, egal ob das prophetische Worte sind, Sprachengebet, spontane Lieder oder was auch immer der Geist Gottes euch schenkt. Und das Pfingstfest heute erinnert uns besonders daran. Es ist eben nicht unser Basteln oder Werkeln, sondern das Wirken des Geistes, das das ermöglicht. Und je mehr wir uns öffnen für dieses Wirken, desto mehr werden wir die Früchte erleben, auch hier im Gottesdienst. Es beginnt in deinem Herzen und in meinem Herzen. Dann nimmt es Gestalt in unseren Liedern und Gebeten und dem, was wir an Gottesdienstprogramm planen und vorbereiten und wozu der Geist uns leitet. Aber am Ende kommt es darauf an, dass wir loslassen, lernen und uns einlassen auf das, was Gott selbst mit uns vorhat. In unserer Mitte, in unseren Herzen, in unseren Gottesdiensten. Wir wollen das jetzt auch wieder tun. Wir wollen uns Zeit nehmen für die Anbetung und das Antworten. Ich lade euch ein, dass ihr vielleicht aufsteht für ein kurzes Gebet und dass wir dann zusammen mit Matthias und der Band uns Zeit nehmen dafür, in Gottes Gegenwart zu treten, ihn anzubeten und seinem Wirken Raum zu geben.